Ludwig Staudenmayer. Magie als experimentelle Naturwissenschaft. Kapitel 8, Epilog. Die folgenden Zeilen stellen eine biografische Anmerkung über das weitere Schicksal von Staudenmayer nach der Veröffentlichung des vorliegenden Werkes dar. Sie stammen aus dem dreibändigen Werk des Jesuiten und Tibetforschers Matthias Hermanns, Schamanen und Pseudoskamanen, Band 1. Seite 138 Gedanken-140 und 145 Gedanken-146.
Meine ganze Lebensweise und Denkart vornehm zu gestalten. Und wenn sie wirklich nicht Hoheit und Herrscher sein und sich als solcher im Ernst fühlen kann, so will sie wenigstens als solche denken und mich zum Gleichen veranlassen, und wenn ich zur Wirklichkeit zurückkehre, soll ich mich wenigstens als richtiger Professor fühlen, mich meiner errungenen Stellung freuen, standesgemäß leben, essen und trinken und nicht wie ein alter Student immer weiter grübeln und studieren, um vor lauter Studium den Lebensgenuss gänzlich zu versäumen. Seite 75.
Solche Hoheit und Vornehmheit wurden durch den deutschen Kaiser, Napoleon, Bismarck unter anderem personifiziert. Hier kommt der Zwiespalt im Leben des befähigten Chemieprofessors und des Experimentators auf dem waghalsigen und gefährlichen Gebiet der Parapsychologie und des Okkulten zum Ausdruck. Staudenmayer war sich dieses gefährlichen Spiels bewusst.
Es konnte für mich kein Zweifel mehr bestehen, nach naiv-mittelalterlichen Begriffen war ich besessen. Dazu die verzweifelte Alternative: entweder mache ich grundlegende Entdeckungen, die geeignet sind, das Menschenrätsel von ganz neuen Gesichtspunkten aus zu beleuchten, oder ich bin einer, der in unverantwortlicher Halsstarrigkeit Jahre seines Lebens, Gesundheit und vielleicht das Leben selbst opfert, nachdem ich mir durch die Chemie eine angenehme und gesicherte Stellung im Staatsdienst erworben hatte. Tiefe Schwermut lagerte daher oft wochenlang über mir, und ich musste ernstlich befürchten, auch meinerseits ein ähnliches Schicksal Irrsinn zu erleiden. Aber unwillkürlich ließ ich mich trotzdem immer wieder von den sich meldenden rätselhaften Wesen führen und beeinflussen und auch zu Übertreibungen hinreißen. Sie gewannen darum vielfach einen ganz bedeutenden Einfluss auf meinen Körper. Seite 32.
Doch der Experimentator vertraute immer noch auf seine Willensenergie, die seinem höheren Ich die Kontrolle über seine kleinen Ichs ermöglichen würde.
Dass aber trotzdem eine Personifikation, selbst wenn sie bedeutenden Einfluss auf meinen Körper, namentlich auf die Muskulatur bekam, mich nicht überwuchern konnte, ist begreiflich, weil sie bei mir nicht infolge von Geisteskrankheit entstand, sondern infolge jahrelanger körperlicher und geistiger Übung und Trainierung, und selbst im Falle unfreiwilliger Bildung gewissermaßen nur als Nebenwirkung beim Experimentieren. So dass ich ihr gegenüber dennoch die erforderliche allgemeine Erfahrung und Widerstandskraft bereits besaß, wenn sie sich in gemeingefährlicher Weise bemerkbar machte. Außerdem hat eine Personifikation, sobald sie, was nicht selten vorkommt, gewissermaßen als ein Konkurrenzunternehmen gegen mich auftreten will, sofort die ganze übrige körperliche und geistige Beschaffenheit meiner gesamten Persönlichkeit gegen sich. Seite 82f.
Seinem idealen Ziel und seiner überragenden Gesamtpersönlichkeit vertrauen setzte der erste Professor der Experimentalmagie seine Versuche fort. Doch er überschätzte seine Fähigkeiten. Schon 1913 zeigte er eine starke quantitative Verminderung seiner geistigen Leistungsfähigkeit, so dass er sich die strikteste Beschränkung in seinem geistigen Schaffen auferlegte und auf alles nicht Lebensnotwendige verzichtete. Seine chronische Darmneurose wurde immer stärker und Schlaflosigkeit immer hartnäckiger, so dass seine Nervosität ständig wuchs. Da die inneren Stimmen ihm so gewaltig zusetzten, suchte er November 1918 die Münchner Nervenklinik auf. Die Ärzte glaubten, Schizophrenie feststellen zu können. Da Staudenmayer sich jedoch nicht schonte und seine nervenzerrüttenden Versuche weiter betrieb, musste er 1920 dieselbe Klinik für längere Zeit aufsuchen. Bei dieser Zerrüttung musste er natürlich seinen Beruf aufgeben. Er widmete sich nur den Versuchen, das körperliche Altern zu verhindern, um auch den Körper unsterblich zu machen, ein Ziel, dem so viele Alchemisten in Ost und West nachgejagt waren, indem sie ein Lebenselixier der Unsterblichkeit herstellen wollten. Schon seit längerem bemühte er sich, seine Halluzinationen fotografisch festzuhalten. Doch er hatte noch das höhere Ziel, über die Geistseele in die religiöse Sphäre vorzustoßen. Er wurde aber auch von Zweifeln gequält, ob er solch gewaltige Aufgaben bewältigen könne. Das beweist seine letzte Personifikation, die uns bekannt wurde, nämlich die des Schusters Simon, jenes brutalen Menschen, dem der Sohn Ludwigs XVI. Überantwortet wurde, damit er ihn zu Tode quäle. Trotz seines großen Fachwissens in Naturwissenschaft und Theologie, trotz seiner tollkühnen okkulten Experimente blieb Staudenmayer ein herzensguter, schlichter Mensch von lauterem, kindlichem Wesen. Aus dieser Geisteshaltung heraus ist es erst verständlich, dass er sich nun in der Rolle des bedauernswerten königlichen Kindes erblickte, da er wähnte, nun selbst einer brutalen Welt ausgeliefert zu sein, da verständnislose und rücksichtslose Menschen ihn verkennen, verachten und verspotten würden, ihn, einen Heroen, der unter gewaltigen körperlichen und seelischen Foltern ringt, um der geplagten Menschheit große Wohltaten und reichen Segen zu bringen. Dieser Komplex rief die Personifikation des Quälgeistes, Schuster Simon, hervor, wodurch aber auch seine beiden Mephisto-Gestalten, Borgfuß und Pferdefuß, mobil gemacht wurden, um ihm gewaltig zuzusetzen. Diese hatten umso leichteres Spiel mit dem überempfindlich gewordenen, als Kältegefühle zum Beispiel beim Verlassen des warmen Bettes besonders starke Teufelshalluzinationen hervorriefen, die ihm schwere Angstneurosen brachten. Die oben beschriebenen Personifikationen spielen die wichtigste Rolle. Andere, zum Beispiel die eines Mädchens, eines Mistbuben, eines Arbeiters und eines Pferdes, blieben nebensächlich. Die von Staudenmayer genau beschriebenen, selbst erlebten Phänomene zeigen deutlich, dass sie Produkte seiner typischen Weltanschauung, seiner charakteristischen Gefühls- und Erlebniswelt sind. Sei durch den Ausgang der Experimente des oben angeführten Staudenmayer geschildert. Da er sich in seiner Heimat verkannt und zurückgesetzt wähnte, wodurch sich der Schuster Simon als Quälgeist personifizierte und zudem die Gelte die Teufelspersonifikationen stark begünstigte und sehr aggressiv werden ließ, beschloss er, ins warme Italien überzusiedeln und kam im Sommer 1927 nach Rom. Durch Vermittlung eines früheren Schülers erhielt er dort eine günstig gelegene Wohnung, in welcher er ungestört experimentieren konnte. Seinem Freund gestand er, recht bald seine erstrebten Ziele erreichen zu müssen, da in den USA ein Konkurrent dieselben Pläne verfolge, dem er zuvorkommen müsse. Darum spannte er seine körperlichen und geistigen Kraftreserven gewaltig an, vernachlässigte selbst die nötige Nahrung und Erholung und arbeitete Tag und Nacht auf Leben und Tod. Als sein Freund ihn nach einiger Zeit besuchte, wurde er von den Nachbarn zur Rede gestellt, welchen sonderbaren Herrn haben Sie doch in unserer Nähe untergebracht. In seiner Wohnung poltert und rumort es ja des Nachts, dass es weit in die Umgebung schallt. Ist da ein Hexenmeister am Werk? Als ich dann fragte, wie sind diese Experimente ausgegangen? Antwortete er mir, ich habe Staudenmayer ganz aus dem Auge verloren und nichts mehr erfahren. Den Ausgang erfuhr ich kürzlich durch einen Bericht von H. Allenstiel. Nach der Übersiedlung in Rom war er überzeugt, dass ihn nur noch eine kurze Spanne Zeit von dem Zeitpunkt trenne, wo bei ihm der Durchbruch erfolge und er durch magische Manifestationen, Fernwirkungen, Levitationen, Fotografierbarkeit von Halluzinationen und so weiter den Beweis für seine Anschauungen erbringen kann. Aber die Tage gehen dahin, ohne dass sich der erhoffte Erfolg einstellt, langsam wird es einsam um ihn, seine Arbeiten und Experimente, teils mit verbundenen Augen, teils unter stärkster Muskelanspannung vorgenommen, gehen weiter. Stets fühlt er sich dicht vor dem Ziel. Oft fühlt er sich so dicht davor, dass er die Antwort auf Briefe verschiebt, um gleich den endgültigen Erfolg mitteilen zu können. Aber der Durchbruch erfolgt nicht, und die Jahre gehen dahin. Trotzdem wandelt ihm nie ein Zweifel an seine Berufung an. Als ihn die Freunde auffordern, nach Freising zurückzukehren, lautet seine Antwort:
Mir gehört nicht Freising, mir gehört die Welt.
Sein ganzes Leben steht im Dienste seines Zieles, sein großes Ziel, der Menschheit die ewige Jugend zu bringen, verträgt keinen Aufschub. Im Juni 1933 beginnt er zu kränkeln und kommt, bis zum Skelett abgemagert, in das Hospital auf der Tiberinsel. Sobald er einigermaßen erholt ist, eilt er wieder nach Hause, zu seiner Arbeit zurück. Kurz darauf muss er wieder ins Hospital zurückkehren, wo er am 20. August 1933 der Uremie erliegt. Ahlenstiel, 1965, S. 19 F. Der Autor schließt, wenn von großen Selbstversuchen in der Medizin die Rede ist, möge auch dieser Außenseiter der Medizin nicht vergessen werden. Neben den Großen, die in heroischer Haltung Erkrankungen bei sich selbst herbeiführten, um sie zu studieren, sei auch Staudenmayer nicht vergessen, der, wenn auch anfänglich ohne das Bewusstsein der Gefahr, später mit dem ganzen Einsatz seiner Persönlichkeit in Tiefen experimentiert hat, in denen bereits das Gefüge der Persönlichkeit zerbricht oder das reine Grauen zu Hause ist. Wenn ihm die Zügel des Denkens auch schließlich entglitten, die Schilderung seines Experimentes mit dem Unbewussten wird immer ein klassisches Selbstzeugnis der Psychopathologie bleiben und auch ein großes menschliches Dokument, S. 23. Leider wurden seine stenografischen Aufzeichnungen über seine Experimente in die religiöse Sphäre vorzustoßen, vernichtet. Diese hätten uns auch bei der Beurteilung der Magie, des Schamanismus und des Yoga helfen können, sofern sie zum religiös-magischen Bereich gehören. Die Bemühungen, die Reichweite des Menschengeistes auszuloten, werden ja auch weiterhin fortgesetzt werden. Ob mit mehr Erfolg?